Weltspiegel, Thema.
Zwischen den USA und China tobt ein Handelsstreit. So viel haben wir alle schon gehört. Ich persönlich finde es wirklich schwierig, da noch den Durchblick zu behalten. So viele Zölle und Gegenzölle auf immer mehr Waren und die ständig ansteigen. Der Konflikt schaukelt sich seit Monaten weiter hoch und Verschnaufspausen gibt es nur wenige und hin und wieder minimale Zugeständnisse. China strotzt nur so vor Selbstbewusstsein und gibt einfach nicht klein bei. Das verdeutlicht auch die Aussage des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping Ende 2018.
Es gibt kein Lehrbuch für Reformen und die Öffnung Chinas. Und niemand ist in der Position, uns zu diktieren, was wir zu tun und was wir zu lassen haben.
Jetzt könnte man meinen, ja, zwei große Egos profilieren sich da. Was geht mich das eigentlich an? Die Sache ist aber, es geht uns was an. Denn dieses Kräftemessen der beiden Weltmächte hat längst Auswirkungen auf die globale Wirtschaft. Der IWF rechnet mit 700 Milliarden US-Dollar Schaden. Und irgendwann wird das auch für uns Verbraucher spürbar. Dann nämlich, wenn wir für einige Produkte demnächst tiefer ins Portemonnaie greifen müssen. Ich spreche in diesem Podcast mit unserem USA-Korrespondenten Jan-Philipp Burgert in Washington, mit Steffen Wurzel, der als Korrespondent in Shanghai lebt, und mit Professor Gabriel Felbermayr. Er ist der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel und kann uns nochmal genauer erklären, wie die Strategie der EU gegenüber der USA und China aussieht. Mein Name ist Male Stüssel. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn man den Handelsstreit fernab von diesem lauten Politikgetöse besser verstehen möchte, dann hilft ein Blick nach Portland im US-Bundesstaat Maine. Denn hier zeigt sich im Kleinen ganz gut, wie der Handelsstreit einen ganzen Industriezweig ins Wanken bringt. Die Hummerfischer vor Ort, die leiden enorm unter den Sonderzöllen. Jan-Philipp Burgert war für den Weltspiegel nun genau dort unterwegs und hat mit ihnen gesprochen. Jan-Philipp, wie hat sich denn das Geschäft für die Fischer in Maine, wo du unterwegs warst, verändert, seit es diese Zölle gibt?
Ja, also um das herauszufinden, haben wir den Fischer Michael Libby bei der Arbeit begleitet. Und auf den ersten Blick geht es da sehr idyllisch zu auf seinem Boot. Maine ist ja bekannt für seine von den Wellen umtoste Felsküste und diese Indian Summer, also diese warme Phase im Herbst, wenn sich die Blätter verfärben. Aber dieses Idyll, das wird jetzt gerade ziemlich getrübt von den chinesischen Sonderzöllen auf amerikanische Hummer. Die Fischer wie Michael Libby leiden darunter und die Exporte nach China sind um 80% eingebrochen. Um dir mal eine Größenordnung zu geben. Also im vergangenen Jahr haben die USA rund 5,5 Millionen Kilo Hummer nach China exportiert. Dieses Jahr ist es nur noch 1 Million. Und kürzlich hat China die Zölle sogar nochmal von 25% auf 35% erhöht.
Okay, dieser Einsturz ist tatsächlich enorm. Ich frage mich jetzt, wie und wo werden die Fischer ihren ganzen Hummer denn überhaupt noch los?
Also der Fischer, den wir begleitet haben, versucht jetzt mehr Hummer an lokale Restaurants in Maine zu verkaufen. Also er kümmert sich um den inländischen Markt. Und dann haben wir auch mit einem großen Zwischenhändler gesprochen, Tom Adams hieß der. Und er hat uns gesagt, dass er neue Märkte erschließen musste. Inzwischen exportiert er die Hummer auch in andere asiatische Länder, vor allen Dingen wie Singapur, Taiwan und Malaysia. Das war aber alles nicht so einfach, wie es klingt. Er hat gesagt, er musste eine aggressive Vertriebs- und Marketingstrategie dafür schaffen und ist wirklich durch die ganze Welt geflogen, physisch, um eben neue Kunden zu gewinnen.
Du hast den Unternehmer Tom gerade angesprochen. Der hat ja auch in dem Beitrag für den Weltspiegel erzählt, dass 90% seines China-Geschäftes er an kanadische Wettbewerber verloren hat. Und trotzdem sagt er Folgendes.
Ich denke, fast jeder außerhalb Chinas betrachtet die Art und Weise, wie China Handel betrieben hat, als unfair. Aber es hat wohl auch politische Gründe, dass der Handelskonflikt andauert und zeitweise eskaliert.
Das klingt jetzt ja so, als hätte er zumindest teilweise Verständnis für die Politik Trumps. Sehen das denn alle so wie Tom oder gibt es auch Kritik daran?
Es gibt auch Kritik. Also der Fischer Michael Libby hat uns gesagt, er traue Donald Trump nicht zu, den Handelskonflikt mit China zu lösen. Er sagt, das sei alles Quatsch und er befürchtet, dass die Chinesen am Ende gewinnen werden und sagte wörtlich, er halte Trump für einen Clown.
Am Anfang, da schien es ja so bei Trump, dass er eigentlich eher einen versöhnlichen Kurs mit China einschlagen möchte. Also noch 2017 im Herbst war er zum ersten Staatsbesuch in China und sagte dann im Anschluss eben auch, dass Xi Jinping, der Staats- und Parteichef, sein Freund sei. Wie kommt das denn jetzt, dass der Hebel so umgelegt wurde und anstatt auf Kooperation vielmehr auf Konfrontation gesetzt wird? Ist das eher auf ein Event zurückzuführen oder ist das ein Prozess, der sich so entwickelt hat?
Trump sieht China eigentlich schon lange sehr kritisch. Er ist grundsätzlich verärgert darüber, dass China weit mehr in die USA exportiert als umgekehrt. Und er fordert eine Beseitigung von Marktschranken, kritisiert die Verletzung von Urheberrechten und stößt sich daran, dass es immer diesen zwangsläufigen Technologietransfer gibt bei in China tätigen US-Unternehmen. Er bricht sich auf über staatliche Subventionen in China. Also diese Positionen, die sind eigentlich schon länger bekannt, trotz dieser anfänglich eher versöhnlichen Rhetorik. Und seitdem es eben neue Verhandlungen gibt, ist Trump auch darüber im Grunde unzufrieden, wie das bisher für ihn läuft. Und deshalb hat er das eskalieren lassen. Du hast nach konkreten Anlässen dafür gefragt. Also Anfang August hat er die neuen Strafzölle gegen China damit begründet, dass Peking sein Versprechen nicht gehalten habe, mehr Agrarprodukte aus den USA zu kaufen. Und China habe das Versprechen auch nicht gehalten, den illegalen Export der Droge Fentanyl in die USA zu stoppen. Also es gibt eben diese grundsätzlichen Positionen zum Thema Handel, die Trump hat, aber auch konkrete Auslöser für die Eskalation des Konfliktes.
Seit letztem Jahr verfolgen wir das ja jetzt immer wieder, neue Zölle, Gegenzölle. Welche Auswirkungen haben die denn auf die amerikanische Wirtschaft? Machen die sich schon bemerkbar?
Ja, das macht sich sehr deutlich bemerkbar. Die amerikanische Handelskammer hat da eine Studie zu herausgegeben und demnach hat allein im Juli dieses Jahres der globale Handelskonflikt die amerikanische Wirtschaft 6,8 Milliarden Dollar gekostet. Und das bekommen natürlich nicht nur die Unternehmen selbst zu spüren, sondern auch die Verbraucher. Die Unternehmen sind sehr unglücklich darüber.
Und du sagtest gerade, es geht auch schon den Verbrauchern quasi an die Geldbörse, sprich die Preise steigen auch bei bestimmten Produkten oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, Waschmaschinen sind zum Beispiel teurer geworden, Fernseher, auf Handys hat es Auswirkungen teilweise. Also die Verbraucher bekommen das ganz deutlich zu spüren.
Wer sind denn deiner Meinung nach die Verlierer in diesem Handelsstreit? Kann man die ausmachen?
Ja, ein großer Verlierer sind die amerikanischen Landwirte, denn der Streit belastet die US-Agrarexporte nach China enorm. Von den chinesischen Gegenzöllen sind ganz viele Agrarprodukte betroffen, wie Soja, Milch, Früchte. Die Ausfuhren von Soja nach China sind 2018 um 75% gefallen. Und um den Landwirten zu helfen, hat Trumps Regierung ja sogar Milliardenhilfen auf den Weg gebracht, also Subventionen. Und die Hummerfischer in Maine, die eben auch davon getroffen werden, haben ja auch gesagt, dass sie sich das auch wünschen würden, dass der Staat ihnen hilft, in dieser Phase zurechtzukommen.
In Amerika, da wird ja sogar von einem Handelskrieg gesprochen. Woher kommt denn dieses drastische Vokabular?
Also dieses Wort, das steht hier sogar im Wörterbuch, im Business Dictionary. Und die Definition ist halt, dass zwei Staaten sich gegenseitig mit Sonderzöllen überziehen. Und man muss natürlich dazu sagen, Trump mag auch diese martialische Sprache. Er schreibt immer wieder auf Twitter auch vom Handelskrieg im März 2018. Zum Beispiel hat er geschrieben, Handelskriege seien gut und einfach zu gewinnen. Wir werden sehen, ob er da recht behält.
Präsident Trump steht ja gerade allgemein ziemlich unter Druck durch die Ukraine-Affäre und das mögliche Amtsenthebungsverfahren. Kann das ein Vorteil sein in diesem Handelsstreit, weil er sich nun dringender um andere Probleme kümmern muss und eben nicht an mehreren Fronten gleichzeitig kämpfen kann? Oder denkst du eher, nee, jetzt ist er einfach noch mehr auf Krawall gebürstet?
Also es liegt tatsächlich nahe, dass Trump die Handelskonflikte nutzen könnte, um von der Ukraine-Affäre abzulenken. Und das kann man natürlich am besten mit lauter und schriller und aggressiver Rhetorik. Außerdem nimmt ja auch der Präsidentschaftswahlkampf hier gerade schon Fahrt auf, auch wenn die Wahl erst im kommenden Jahr ist. Möchte Trump jetzt schon seinen Wählern zeigen, seht her, ich kämpfe für eure Interessen, ich kämpfe für die Interessen der amerikanischen Wirtschaft. Aber man muss sagen, das ist auch ein Spiel mit hohem Risiko, denn alle Studien zeigen, dass Handelskonflikte der US-Wirtschaft langfristig schaden. Und da könnten die amerikanischen Wähler also auch enttäuscht sein, wenn es im Wahljahr dann nicht so gut läuft. Und Trump steht also jetzt unter einem großen Druck, endlich neue Handelsabkommen auch zu präsentieren und damit eben diese große Last von den Landwirten etwa zu nehmen oder auch von den Fischern in Form der Sonderzölle, die da gerade bestehen. Also Trump macht da ein Spiel mit großem Risiko.
Wird das Thema Handelsstreit denn auch von anderen Kandidaten im Präsidentschaftswahlkampf aufgegriffen, die zum Beispiel sagen, nee, wenn wir an die Macht kommen oder Präsident oder Präsidentin werden, dann werden wir diesen Handelsstreit beilegen?
Ehrlich gesagt spielt die Außenpolitik im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf im Moment eine ganz untergeordnete Rolle. Man hört da relativ wenig zu, auch in den Debatten.
Jan Philipp, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung zum Handelsstreit zwischen den USA und China und der Position der USA. Danke dir.
Danke dir.
China hat ein klares Ziel. Bis 2049 will das Land wirtschaftlich Weltmacht Nummer 1 sein. Und auf dem Weg dahin legt sich China ganz selbstbewusst mit den USA an. Mein Kollege Steffen Wurzel verfolgt als ARD-Korrespondent in China die Entwicklung und wird uns erklären können, was dahinter steckt. Hallo Steffen.
Hallo nach Köln.
Steffen, wie sehr belastet der Handelsstreit mit den USA die chinesische Wirtschaft?
Ja, das ist wie ganz häufig, wenn es um China geht, immer so die Frage, wen man fragt und von wem die Antwort kommt. Die chinesische Staats- und Parteiführung ist inzwischen ein bisschen abgerückt von diesem, das macht uns überhaupt nichts aus. Im Gegenteil, es wird, wenn immer zum Beispiel irgendwelche Handelszahlen vorgelegt werden, dann wird dieses schöne Wort, dieser schöne Euphemismus der externen Faktoren angesprochen. Das heißt, es wird schon gesagt, okay, wir erzielen vielleicht dieses Jahr nicht so ein Wirtschaftswachstum, wie wir es angestrebt haben. Das liegt dann an diesem und an jenem Grund und an externen Faktoren. Damit ist dann gemeint der US-chinesische Wirtschaftskonflikt. Was man damit natürlich auch so ein bisschen mitliefert mit so einem Euphemismus, ist so die Aussage, wir haben damit eigentlich gar nichts zu tun, wir können das überhaupt nicht ändern. Das stimmt zum Teil, denn angezettelt hat diesen Wirtschaftskonflikt ja ganz klar der US-Präsident Donald Trump vor rund anderthalb Jahren. Aber die Tatsache, dass auch die Chinesen nicht wirklich bereit sind, auf die Forderungen der US-Amerikaner einzugehen, ist natürlich auch Teil der Wahrheit.
Hat China denn deiner Meinung nach wirtschaftlich gesehen einen so langen Atem, dass sie es sich tatsächlich erlauben können, diesen Streit immer weiter eskalieren zu lassen?
Auch das ist eine sehr gute Frage, die man nicht einfach beantworten kann. Denn einerseits ist es so, dass wir uns erstmal anschauen müssen, das Volumen dieser Zölle, dieser Vergeltungszölle, die Amerikaner nennen das Strafzölle, das Volumen, das die USA draufschlagen können auf chinesische Waren, ist natürlich viel höher als die Zölle auf das Volumen, das die Chinesen auf amerikanische Waren draufschlagen können. Deswegen auf den ersten Blick sind die Amerikaner am längeren Hebel. Das liegt natürlich daran, dass die Amerikaner viel mehr einkaufen aus China, als die Chinesen aus den USA einkaufen. Das ist jetzt mal so das Gesamtpaket. Wenn man sich aber anschaut, um was es hier geht, die Amerikaner verkaufen sehr viele Produkte an die Chinesen sonst nirgendwo bekommen. Zum Beispiel Computerchips spezielle oder Spezialmaschinen. Und umgekehrt ist es so, dass die Amerikaner Produkte bei den Chinesen kaufen, die sie vielleicht auch woanders, aus Vietnam, aus Thailand, aus Europa bekommen können. Insofern gibt es dann einen qualitativen Unterschied. Was ich noch ganz wichtig finde, die Amerikaner, die haben diese Zölle zur Verfügung und sie können zum Beispiel auch sagen, eine Firma wie Huawei, über die ja häufig gesprochen wird, die bedeutet ein Sicherheitsrisiko. Das wird dann so mit in Mithaftung genommen, so eine Firma. Aber was die Chinesen machen können, dadurch, dass China kein Rechtsstaat ist, die können einfach noch viel, ich sage jetzt mal ganz flapsig, fiesere Tricks anwenden. Das haben sie auch schon gemacht bei politischen und auch Wirtschaftskonflikten, zum Beispiel mit Japan. Da wurde dann gesagt, liebe Bevölkerung, boykottiert japanische Firmen. Nicht so direkt, aber durch die Staatsmedien gesteuert. Oder auch mit Südkorea haben wir das vor einigen Jahren erlebt. Und das ist ein Ding, da haben, glaube ich, viele amerikanische Firmen Respekt vor. Wenn zum Beispiel gesagt würde, jetzt mal angenommen, Chinesen kauft nicht mehr beim Starbucks euren Kaffee. Das sieht man bisher nicht. Oder kauft keine Apple-Produkte mehr, kauft keine iPhones mehr. Auch das sieht man nicht, aber das könnte kommen. Und da gibt es eine große Angst, dass das passieren könnte.
Irgendwie hat man das Gefühl, die beiden Länder haben sich jetzt in diesem Konflikt so ein bisschen verhakt. Das geht nicht wirklich vor, nicht zurück. Siehst du denn irgendeinen Weg, dass China den USA entgegenkommen könnte?
Man hat es jetzt ja schon ein bisschen, ja, so in der zweiten Liga der Argumente sozusagen oder der möglichen Entgegenkommen-Gewichte, die in die Waagschale geworfen werden können. Da hat man es ja schon gesehen. Die Chinesen haben in den vergangenen Wochen auffällig viel zum Beispiel Sojabohnen wieder eingekauft in den USA. Als Zeichen des guten Willens, das ist ganz klar zu erkennen. Da gibt es eine Möglichkeit, da können die Chinesen ohne weiteres sagen, wir kaufen mehr zum Beispiel Schweinefleisch oder wir kaufen mehr Sojabohnen oder andere Agrarprodukte. Das Problem ist aber, dass die Chinesen bisher, so sieht es jedenfalls aus, keinerlei Zugeständnisse machen wollen bei den Hardcore-Themen, bei den wirklich schwierigen Verhandlungsthemen. Es ist ja
Welche
so, dass die
das?
US-Regierung nichts, ja, die US-Regierung, kann man sagen, will nichts Geringeres von den Chinesen, als dass die ihr komplettes Wirtschaftssystem auf den Kopf stellen. Bisher ist China ja ein ein System, das so eine Art Staatskapitalismus ist, so nennt man das immer, also viele kapitalistische Züge, marktwirtschaftliche Züge, ja, aber es ist eben unterm Strich keine Marktwirtschaft, sondern der Staat hat immer das letzte Wort. Das sieht man zum Beispiel daran, dass die staatlichen Konzerne hier irre mächtig sind, deren Macht ist in den letzten Jahren eigentlich noch größer geworden und da sagen die Amerikaner, das ist unfair gegenüber allen anderen Firmen auf der ganzen Welt übrigens, nicht nur in Bezug auf die USA.
Diese beiden Systeme, inwiefern sind die denn eigentlich miteinander verknüpft?
Die sind schon sehr stark verknüpft und das ist auch der Punkt, warum im Grunde alle Analysten auch sagen, Leute, setzt euch zusammen. Es bringt überhaupt nichts, euch hier zu zoffen. Die Chinesen interessanterweise sagen das auch immer wieder. Wir wollen keinen Handelskrieg. Ein Handelskrieg schadet allen Beteiligten. Wie ein Mantra hören wir das hier in China. Und übrigens ja auch in anderen Ländern, auch in Europa wird das ja immer wieder gesagt. Und das stimmt. Das liegt zum Beispiel daran, dass die Handelsströme sehr etabliert sind. Bestes Beispiel, das ich immer wieder nenne, sind iPhones. Die iPhones, die auf der Welt im Umlauf sind, jedes einzelne ist in China produziert worden, in einer Fabrik einer taiwanesischen Firma in China. Und daran sieht man schon, wenn die Amerikaner und Chinesen plötzlich auseinandergehen würden, würde das zum Beispiel für so einen mächtigen Konzern, einen der größten börsennotierten Konzerne der Welt, Apple, ein Riesenproblem bedeuten, weil die sich plötzlich andere Lieferketten suchen müssten. Und wenn man mal umgekehrt sieht, wo sind denn die Chinesen noch abhängig von den Amerikanern? Was ich da auch immer wieder nenne, ist der Bereich der Unterhaltung. Und das ist ein Wachstumsmarkt in China, der nicht zu unterschätzen ist. Da reden wir von so ganz augenfälligen Sachen wie, oder ganz offensichtlichen Dingen wie Freizeitparks, die hier Disney zum Beispiel ja auch betreibt in Shanghai, in Hongkong. Auch andere große Projekte, die der Disney-Konzern hier hat. Dann reden wir natürlich vom Riesenbereich Hollywood. Das ist so, dass die amerikanischen Hollywood-Konzerne, die Hollywood-Studios überhaupt nicht mehr können und wollen ohne den chinesischen Markt. Also das ist eine große Abhängigkeit.
Was ich mich gefragt habe, ja. Ist dieser Handelskonflikt eigentlich generell ein Thema in den Medien und auch in der Bevölkerung?
Das ist tatsächlich keines der großen Themen. Natürlich, als es losging vor anderthalb Jahren, war das ein großes Thema, aber ich hatte schon das Gefühl, es war schon immer so ein bisschen weichgekochter und ein bisschen niedriger gehängt als zum Beispiel bei uns oder erst recht in den USA. Was einfach auch irgendwie konsequent ist, weil die chinesische Staatsführung die Medien zu 100% im Griff hat hier in China und zu 100% kontrolliert und natürlich ein Interesse daran hat, dass hier keine Panikstimmung aufkommt. Denn wir sehen natürlich die Konsequenzen dieses Handelskonfliktes deutlich an der Verbraucherstimmung, am Wachstum, das ein bisschen zurückgeht. Also nicht mehr so schnell wächst die chinesische Wirtschaft wie ohne Handelskrieg, sagen alle Experten. Und damit das jetzt nicht irgendwie überkocht emotional und dass die Leute völlig zweifeln an der Erfolgsstory, die chinesische Führung ja verkauft, das ist der Grund dafür, dass das hier alles medial nicht so hochgehängt wird.
Gibt es denn welche, die diese Erfolgsstory oder den Kurs der chinesischen Regierung auch in Frage stellen oder ist das öffentlich gar nicht möglich?
Ja, du hast die Frage im Grunde selber schon beantwortet. Natürlich gibt es die, aber öffentlich gibt es die überhaupt nicht. Ich nehme das jedenfalls öffentlich nicht wahr.
Wie ist es bei den Chinesen? Wird eher über einen Streit oder über einen Handelskrieg gesprochen?
Ja, die Frage haben wir uns ja alle gestellt, auch in Deutschland. Wie bezeichnet man das? Bei mir ist es so, dass unabhängige Analysten sagen, von einem Handelskrieg darf man dann sprechen, wenn ein Handelskonflikt so ausartet, dass man wirklich Spuren beim Wirtschaftswachstum in einer der beteiligten Nationen oder Wirtschaftsräume sieht. Und das ist definitiv der Fall. Das heißt, man kann rein wissenschaftlich schon von einem Handelskrieg sprechen.
Während dieses Handelsstreits, inwiefern setzt China denn jetzt zum Beispiel auch gezielt auf Europa?
Das ist interessant zu beobachten, dass es schon so eine Art Charmoffensive gibt. Das sieht man daran, dass als Bundeskanzlerin Merkel vor rund einem Monat hier in China war, in Peking war sie unter anderem, dass da schon alle, die dabei waren, gesagt haben, also die wirklich mit im Raum saßen, gesagt haben, alle geben sich sehr groß Mühe und die chinesische Führung gibt sich Mühe, dass der rote Gesprächsfaden nicht abreißt. Und man muss dazu ja auch sagen, die Konfliktthemen in Bezug auf China und Europa sind auch sehr groß. Was man ja daran sieht, dass die Kritikpunkte, die Amerikaner so sehr offensiv und robust an den Tag legen und anbringen, dass inhaltlich im Grunde ganz viel von dem auch aus Europa zu hören ist. Also die Frage, wie ungerecht gehen chinesische Behörden inzwischen um mit ausländischen Firmen? Wie läuft es mit dem Schutz des geistigen Eigentums? Wie läuft es mit der Macht der Staatskonzerne? Ich habe es vorhin angedeutet. All das sind Vorwürfe, die auch aus Europa kommen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Chinesen bei den Europäern es sehr schätzen, dass die Europäer nach wie vor auf Diplomatie setzen und eben nicht auf Zölle, Sonderzölle, Strafzölle, Vergeltungszölle wie die Amerikaner.
Steffen, vielen herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Weltspiegel, Kontext.
China und die USA belegen sich also gegenseitig mit Zöllen. Ich habe mich gefragt, wer sind eigentlich die lachenden Dritten bei diesem Streit? Vielleicht die EU? Wenn das einer beantworten kann, dann sicherlich Professor Gabriel Felbermayr, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft und Experte für internationale Handelspolitik. Hallo, Herr Felbermayr.
Guten Morgen, Frau Stüssel.
Was will US-Präsident Trump denn mit diesen Zöllen erreichen?
Ja, er will ganz viele Dinge gleichzeitig erreichen. Einerseits möchte er, dass die Chinesen ihre Märkte stärker aufmachen, dass sie ihr Business Model ändern, stärker marktwirtschaftlich unterwegs sind. Dann möchte er aber auch in den USA wiedergewählt werden. Und das geht bei ihm über den Weg einer Stärkung der Industrie. Er möchte also die USA reindustrialisieren. Und da stehen ihm die großen Importvolumina Chinas in die USA entgegen. Und dann will er noch das Leistungsbilanzdefizit der USA reduzieren.
Sind diese Zölle dann ein richtiger und berechtigter Weg, um genau das zu erreichen?
Nein, mit diesen Zöllen erreicht er diese Ziele nicht oder jedenfalls nicht alle Ziele. Ganz klar müsste die USA einfach weniger konsumieren, sie müssten mehr sparen, dann würde das Leistungsbilanzdefizit sinken. Das ist natürlich etwas, das er seinen Wählern nicht zumuten will. Übrigens gibt es auch gar keinen Grund, das Leistungsbilanzdefizit zu einem großen Problem zu machen. Das liegt bei 2,23% des Bruttoinlandsproduktes zurzeit. Das ist gar nicht mal besonders hoch. Das Ziel wird er nicht erreichen mit Zöllen. Was er aber schon erreichen kann, ist ein Stück weit eine Reindustrialisierung der USA voranzutreiben. Die Amerikaner importieren sehr viele Industrieprodukte aus China, aus Japan, Korea und natürlich auch aus der Europäischen Union. Und wenn er jetzt diese Exporte mit Zöllen belegt oder mit Zöllen droht, dann bleibt den Unternehmen, zum Beispiel in Deutschland, gar nicht viel anderes übrig, als zu sagen, lasst uns doch mehr von diesen Gütern in den USA produzieren und weniger in Deutschland und dann mit Exporten in die USA gehen. Dieses Ziel kann er erreichen, aber zu einem hohen Preis. Alle Berechnungen, die es gibt, alle Schätzungen, die es gibt zu diesem Thema zeigen, dass insgesamt für die amerikanische Volkswirtschaft diese Zollstrategien des Herrn Trump sehr teuer ist. Andere Sektoren, Landwirtschaft und Dienstleistungen, müssen das bezahlen, was er eventuell für die Industrie herausholen kann.
Die Zölle, die werden hier ja scheinbar als Hebel und als Druckmittel eingesetzt. Müssen wir uns jetzt darauf gefasst machen, dass das in Zukunft immer so sein wird? Also, dass Zölle genutzt werden, ist das ein Trend? Wie gefährlich schätzen Sie das ein?
Es sieht schon so aus, als ob das ein Trend ist, dass Regierungen, auch die Europäische Union, verstärkt mit handelspolitischen Methoden versucht, ihre Interessen durchzusetzen. Wir machen das ja im Prinzip ganz ähnlich in Europa, wenn wir darüber nachdenken, wie kriegen wir den brasilianischen Präsidenten Bolsonaro dazu, dass er die Brandrodungen im Amazonas einstellt oder eindämmt. Das heißt, der Einsatz von Handelspolitik, um sozusagen außenpolitische Ziele zu erreichen, der wird wahrscheinlich mehr. Zölle sind ja nur ein Teil. Man kann ja mit Zöllen drohen und damit zu einer Zollerhöhung gehen, die allen etwas kostet. Oder man kann sagen, wir verweigern euch den Abbau von Zöllen oder anderen Handelsbarrieren.
Wir hatten unsere User um Fragen gebeten und Stefan Granzo hat uns geschrieben. Es gibt keinen Handelsstreit. Hört einfach mal einen amerikanischen General, der die Sachlage schildert. Der sagte, es gibt keinen Handelskrieg, sondern einen Krieg der Systeme. Ob wir in Freiheit bleiben und leben wollen oder dem chinesischen diktatorischen System folgen wollen. Es gibt zwei Arten, diese Freiheit zu verteidigen. Entweder kriegerisch oder wirtschaftlich. Die Amerikaner haben den wirtschaftlichen gewählt. Wie sehen Sie das? Inwieweit ist dieser Handelskonflikt ein Konflikt der Systeme?
Er ist ganz stark ein Konflikt der Systeme und der Hörer auf Facebook hat absolut recht. Wir sehen hier eine Strategie des War by other means, also der Kriegsführung mit anderen Mitteln, mit wirtschaftlichen Mitteln, mit Zöllen, mit dem Wechselkurs, mit dem Verweigern von Visa, mit den Einfrieren von Auslandsguthaben und so weiter und so fort. In der Tat ist der Führungsanspruch der Amerikaner durch den Aufstieg Chinas ja in Frage gestellt und man kann durchaus auch Sorge haben, dass das chinesische Gesellschaftsmodell, wenn sich das stärker ausbreitet, populärer wird, in vielen anderen Ländern kopiert wird, dass das ein Konkurrenzentwurf ist für unser freiheitliches Gesellschaftssystem. Ob man da mit einem konfrontativen Kurs, wie Trump ihn jetzt führt, wirklich vorankommt, ob die Einschränkung unserer eigenen Freiheiten und nichts anderes sind ja das Aufbauen von Barrieren und Zöllen, der Weg ist, die Freiheit zu verteidigen, das ist dann doch eine offene Frage. Aber im Grunde hat hat, ist es absolut so, dass es sich hier um einen Wettbewerb handelt zwischen der alten wirtschaftlichen und politischen Großmacht und der neuen China.
Die Präsidenten auf beiden Seiten, die strotzen ja nur so vor Stärke und wollen diese eben auch nach außen demonstrieren. Wäre ein Einlenken tatsächlich auch in beiden Ländern ein Zeichen von Schwäche?
Das kommt ganz darauf an, ob sie jeweils etwas als Sieg für sich verbuchen können. Beide Seiten brauchen einen Ausstieg aus diesem Konflikt und müssen ihren Anhängern sagen, ich habe von meinem Gegenüber etwas bekommen. Wenn das gelingt, dann können wir aussteigen, aber wir können uns kaum vorstellen, zurzeit jedenfalls, dass die beiden Parteien sozusagen wirklich den Schwanz einziehen. Dafür ist auch einfach viel zu viel Porzellan zerschlagen worden.
Also Sie sehen erstmal keine Chance auf Einigung?
Ich sehe keine wirkliche Chance auf eine fundamentale Einigung, die diesen Systemwettbewerb irgendwie aus der Welt schafft. Das geht nicht. China wird die USA überholen, was die wirtschaftliche Kraft angeht. China wird an Einfluss gewinnen. Es sind 1400 Millionen Chinesen da, die reicher werden jedes Jahr, ob das nun 5%, 6% oder 7% sind. Das heißt, der Aufstieg Chinas ist nicht aufzuhalten, vielleicht zu verlangsamen. Und das bedeutet, dass der Westen insgesamt sich auf viele Jahre einstellen muss, dass es diesen Systemwettbewerb mit China gibt. Und der wird auch zwangsläufig im wirtschaftlichen Bereich geführt werden, dieser Wettbewerb, und im technologischen Bereich auch. Das ist wahrscheinlich für die nächsten Jahrzehnte ein Charakteristikum der ganz großen Weltpolitik.
Diese beiden Länder werden sich also vermutlich erstmal weiter mit Zöllen und Gegenzöllen belegen. Ein User fragt uns auch, Michel Tennis, welche Staaten profitieren von dem Konflikt?
Ja, es gibt sozusagen lachende Dritte, eine ganze Reihe davon. Das können wir sehr schön sehen bei kleinen asiatischen Ländern, die nahe an China liegen und ähnliche Wirtschaftsstrukturen haben. Vietnam ist da das beste Beispiel. Die Exporte Vietnams in die USA gehen deutlich nach oben. Die profitieren also davon, wenn die Amerikaner die Chinesen aussperren. Und auch in Europa gibt es durchaus die berechtigte Hoffnung, dass wir sowohl am chinesischen Markt als auch am amerikanischen Markt die Marktanteile erobern können, die jeweils der andere Partner aufgeben muss in China und den USA.
Profitiert Europa also davon?
In Summe profitiert Europa von dem Handelskrieg nicht. Die hohe Unsicherheit schadet uns und auch die Tatsache, dass der Handelskrieg das Bruttoinlandsprodukt der ganzen Welt absenkt. Bis zu 700 Milliarden Dollar Schaden, sagt der Weltwährungsfonds. Und wenn die Welt ärmer wird, dann sind wir auch belastet in Deutschland und in den anderen europäischen Mitgliedstaaten. Selbst wenn es gelingen sollte, in den Volkswirtschaften China und den USA Marktanteile zu gewinnen. Wir würden Marktanteile gewinnen, insgesamt schrumpfenden Ökonomien, und per Saldo ist das für uns nicht gut.
Sie haben jetzt gerade von einem Handelskrieg gesprochen. Warum ist es für Sie ein Krieg?
Ja, es ist deswegen ein Krieg, weil geschossen wird und zurückgeschossen wird. Weil Zölle, das sind sozusagen die handelspolitischen Waffen, eingesetzt werden auf der einen Seite und mit genau diesen selben Waffen auch zurückgearbeitet wird. Deswegen Krieg. Aber ich halte die Unterscheidung Handelskrieg, Handelskonflikt für eine semantische. Das macht keinen Unterschied, das sind nur Worte. Wir haben sozusagen eine Eskalation, wir haben einen Streit, der eskaliert ist in der Handelspolitik, und die handelspolitischen Waffen werden so eingesetzt und auch nach ganz ähnlichen taktischen Kalkülen, wie man das in einem konventionellen Krieg machen würde. Natürlich ist ein Handelskrieg viel besser, als wenn man mit Waffen aufeinander losgehen würde, was sozusagen Menschenleben fordern könnte und so weiter und wirklich auch physische Zerstörung bringt. Aber im Kontext der Wirtschaftspolitik ist das, was wir sehen, schon etwas Kriegerisches.
Wie reagieren denn die Europäer darauf, dass China jetzt immer weiter sich in Europa ausbreitet und einkauft?
Naja, ich glaube, es gibt ein sehr breites Umdenken in vielen Hauptstädten in Europa und auch in Brüssel. Der deutsche Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat ja eine nationale Industriestrategie 2030 aufgeschrieben im März dieses Jahres. Und der Anlass ist die Übernahme von KUKA, dem schwäbischen Roboterhersteller, durch chinesische Investoren gewesen. Ich glaube, man sieht überall, dass sich die Tektonik verändert hat, die Machtverhältnisse auf der Welt verändert haben.
War das ein Weckruf, diese Übernahme von KUKA?
Ja, das denke ich schon, das war ein Weckruf. Da geht es ja um ein Unternehmen, das ein Stück weit Vorbildcharakter hat in Deutschland, eine Zukunftsindustrie vertritt. So KUKA stattet die Fabriken in der Welt mit Robotern aus. Das ist ein Maschinenbauer mit großer Reputation. Aber es ist sicher so, dass wir herausgefordert sind durch diesen Anstieg der wirtschaftlichen Macht von China. Und bisher Wir haben zwar zu Umdenken begonnen, aber bisher haben wir noch keine so richtige Strategie, wie wir den chinesischen Ansprüchen entgegenwirken können.
Wie könnte denn so eine gemeinsame europäische Strategie aussehen?
Naja, Sie haben das Vokabel schon genannt. Gemeinsam sollte sie sein. China verfolgt, wie die USA auch und Russland auch, eine Divide-et-Impera-Strategie in Europa. Also man sucht sich schwache europäische Mitgliedstaaten heraus und versucht, sie aus der Europäischen Union herauszubrechen. Griechenland zum Beispiel oder einzelne osteuropäische Länder, da gibt es diese 16-plus-1-Initiative.
China mit 16. Können Sie das einmal genauer erklären?
Ja, die 16-plus-1-Initiative, das sind 16 europäische Länder, die sich mit China verständigen zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Und unter diesen 16 europäischen Ländern sind auch eine ganze Reihe europäischer Mitgliedstaaten oder solche, die gerne der EU beitreten wollen, wie zum Beispiel Serbien. Und über diesen Kanal versucht China natürlich Einfluss zu nehmen auf die Europäische Union und die Einigkeit Europas ein bisschen aus dem Lot zu bringen. Und dann müssen wir uns fragen, wie können wir selber in der EU eine Strategie entwickeln, vor allem für den eurasischen Zwischenraum, also für das, was im Osten von der EU liegt. Denn da haben wir bisher eigentlich keine echte Antwort.
Wie berechtigt sind denn die Sorgen, dass China damit auch an politischem Einfluss gewinnt in diesen Ländern, wo sie eben sich ausbreiten oder einkaufen?
Damit müssen wir rechnen. Das tun alle Investoren. Das würde auch Deutschland tun, dort, wo wir große Investitionen haben oder wo deutsche Unternehmen große Investitionen haben. Nur ist halt das große Thema in China, dass da ein Staat an Einfluss gewinnt in Afrika oder in Zentralasien, der nicht unseren demokratischen marktwirtschaftlichen Gepflogenheiten entspricht. Und das stellt uns vor eine Herausforderung. Aber dass China sagen hier dort, wo sein Geld hingeht, auch politisch an Macht gewinnt, das ist sagen zweifellos so und gehört dazu. Da kann man sozusagen wenig per se dagegen ausrichten, außer eben selber mehr Geld in die Hand zu nehmen und selber mit Investitionen in diesen Ländern Alternativen zu bieten.
Der Unterschied ist dann aber natürlich, dass wenn die EU investiert, das auch meistens an Rechtsstaatlichkeiten, Menschenrechte und so weiter geknüpft ist, was die Chinesen eben nicht einfordern.
Das ist richtig, aber ich glaube, das wird ein Stück übertrieben. Es ist ja nicht so, dass es in Afrika oder in Zentralasien nur Diktatoren gäbe. Und es ist auch nicht so, dass wir nicht in Europa mit Ländern kooperieren, zum Beispiel indem wir Freihandelsabkommen machen, die nur lupenreine Demokratien wären. Ich denke, da gibt es schon auch ein gehöriges Ausmaß an Pragmatismus. Das ist auch notwendig. Was wir aber brauchen, sind bessere Vehikel, bessere Instrumente, um tatsächlich Infrastrukturen zum Beispiel zu finanzieren in afrikanischen oder zentralasiatischen Ländern, die dann den Menschen auch zugutekommen, wo die Bürger dann sagen, ja, hier gibt es internationale Zusammenarbeit, die mein Leben verbessert, weil ich besser von A nach B komme oder weil die Wasserversorgung zuverlässiger geworden ist oder das Stromnetz. Wenn wir Europa mit solchen Erfolgen zusammenbringen können, dann machen wir auch das europäische Modell attraktiver. Wenn es aber umgekehrt so ist, dass nur die Chinesen diese Verbesserung erreichen können durch ihr Investieren, dann erreichen wir genau das Gegenteil. Dann machen wir in diesen Ländern das chinesische Modell populär. Da hilft wirklich nur selber Geld in die Hand nehmen und selber mit Investitionsstrategien in diese Region gehen.
Herr Felbermayr, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Sehr gern, Frau Schlüssel.
Man darf sehr gespannt sein, wie es weitergeht im Handelsstreit zwischen den USA und China. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Redaktion hatten Petra Schmidt-Wilting und Heribert Roth. Am Mikrofon Male Schlüssel.